wir haben es immer auch intern gebraucht, oder? Wegen dem haben wir es auch open sourced. Aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass es so der Decke geht. Und wir haben jetzt extreme Growth gehabt. Also wir sind, glaube ich, wenn alles gut kommt, schaffen wir das ja vielleicht fast 1 Million Downloads vom ganzen Package.
Lightly spezialisiert sich auf intelligente Datenaufbereitung und Verwaltung für maschinelles Lernen. Ihre Plattform hilft Unternehmen, die Qualität und die Effizienz von ihren Datenanalysen zu verbessern. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen darf ich heute im Tada Coworking Space den Igor Susmeli. Er ist Co-Founder und Co-CEO von Lightly. Herzlich willkommen, Igor.
Hey Fabio, danke mal, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gern. Wann hast du deine erste Software entwickelt?
Ich glaube, als ich so um die 10, 11 war, habe ich Programmieren beigebracht bekommen. Das war damals noch jemand von der Familie, ein Bekannter, der immer so Bücher gebracht hat. Und ich bin einfach total begeistert vom Coden, wie das Ganze funktioniert, Software entwickeln. Und es war ein bisschen speziell für mich, weil ich bin eigentlich auf einem Reitstall aufgewachsen, also eigentlich auf einer Farm quasi. Und die Eltern haben es überhaupt nicht cool gefunden. Die haben natürlich immer gesagt, also sollst du aber in den Stall helfen, irgendwie ausmisten bei den Rössern oder irgendwie sonst etwas helfen. Und ich wollte einfach programmieren.
Und was war das für eine Software, die du dort gebaut hast?
Das sind so ganz einfache Applikationen gewesen. Das war irgendwie damals noch mit Delphi gewesen. Das sind so die alten Programmiersprachen gewesen, die, glaube ich, heute kaum mehr gebraucht werden. Das sind so einfache Rechner gewesen. Zum Teil haben wir dann mit den Kollegen kleine Games gemacht gehabt. Das sind irgendwie Konsolengames gewesen, wo du hast können Fragen stellen, beantworten, Rätsel lösen. Und dann ist es ein bisschen komplizierter geworden. Ich glaube, so mit 15, 16 ist dann mal irgendwie Space Invaders entstanden. Und das war auch cool gewesen. Ich habe ja recht lange selber gespielt gehabt. Also es ist das Coole, oder, wenn du eigene Games machst und die kannst spielen. Aber es ist auch extrem viel Zeit reingegangen. Also ich habe recht viele Sachen dort gemacht gehabt.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Und jetzt bist du Founder und Co-CEO von Lightly. Was ist so die Business-Idee hinter Lightly?
Also Lightly könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr zum Beispiel das Office braucht von Microsoft oder Google G Suite. Es ist eigentlich ein Set von verschiedenen Tools, wo die Leute effizienter macht mit ihrem Workflow. Und wo Office und G Suite sich auf Business-Leute fokussieren, mit Tasks, wie du deine Notizen und deine Dokumente kannst besser strukturieren, fokussieren wir uns vor allem auf Bilddaten für Teams, die AI-Applikationen entwickeln. Das sind Applikationen wie zum Beispiel selbstfahrende Fahrzeuge. Also wir arbeiten mit Firmen wie zum Beispiel Audi zusammen für ihre Fahrunterstützungssysteme, wo natürlich willst du sicherstellen, dass du keinen Unfall machst. Und die braucht unsere Software, um eigentlich ihre Daten aufbearbeiten, um sicherstellen, dass sie die richtigen Daten verwenden, um ihre KI-Modell zu trainieren.
Und wie sind ihr auf die Idee gekommen?
Hat viel zu tun mit dem Studium, das ich gemacht habe vorher. Also ich bin nachher aus der Kindheit vom Reitstall und ein bisschen Programmieren bin ich immer mehr in die Richtung gerutscht und bin nachher über Kollegen von mir eigentlich sehr schnell Richtung ETH gegangen. Es ist halt einfach so, wie ich das Umfeld irgendwo herzieht. Und ich bin in Luzern aufgewachsen und da ist natürlich die ETH doch ein kleiner Gump gewesen. Bin ich auf Zürich gezogen und habe dort Elektrotechnik studiert. Ich habe lange nicht gewusst, ob ich eher soll Richtung Informatik gehen oder Hardware selber auch. Und Elektrotechnik ist halt so ein Mix dazwischen. Und dann im Studium habe ich mich zuerst eher ein bisschen generell die ganzen Sachen angeschaut. Also viele Sachen von elektrischen Schaltungen, generelles Programmieren, wie man auch mathematische Probleme löst. Und denke, vor allem im Master habe ich mich extrem vertieft gehabt, Richtung KI und vor allem Bildverarbeitung. Und eigentlich aus dem Bereich ist nachher auch Lightly entstanden.
Kannst du mal ein bisschen mehr erzählen, wie die intelligente Datenaufbereitung, Verwaltung funktioniert? Jetzt Beispiel Audi.
Es ist so, dass wenn du deine KI-Modelle trainieren willst, und das ist so, wie es jetzt eigentlich auch alle Firmen machen, wie OpenAI mit ChatGPT, was ja mega bekannt ist, die Datenqualität ist extrem wichtig. Also du kannst natürlich einfach alle möglichen Daten nehmen, die du hast. Und jetzt zum Beispiel im Fahrassistenzsystem kann das sein, einfach alle Bilddaten, die Firmen gesammelt haben. Aber es kann natürlich sein, dass du dann extrem viel Duplikate hast, also ähnliche Daten zueinander. Du fährst natürlich meistens während dem Tag, meistens bei guten Wetterbedingungen, du hast nicht viel Diversität drin. Aber was du willst haben am Schluss, ist eigentlich ein Modell, das überall gut funktioniert. Es soll bei schlechtem Wetter gut funktionieren, es soll auch in Situationen gut funktionieren, die vielleicht nicht so häufig vorkommen, die vielleicht auch gefährlich sind. Und was wir eigentlich machen, ist, wir nehmen die Daten alle analysieren von den Firmen und dann eigentlich intelligente Entscheidungen treffen anhand von ihrem Input, was sie genau suchen. Und wir tun eigentlich so ein Balancieren machen von den Daten. Sprich, dass wir die häufigen Situationen weniger häufig auswählen und eigentlich die seltenen Situationen öfters. Und wir können dann auch Feedback geben, wo noch Sachen fehlen, dass sie Entscheidungen treffen können, was für Situationen sie noch müssen einfahren in Zukunft mit den Fahrzeugen, um das System zu verbessern.
Und was sind so die grössten Herausforderungen gewesen, von Idee bis dann nachher das Rollout war?
Das eine war natürlich Business Challenge gewesen, weil wir haben etwas komplett Neues verkauft. Alle Firmen haben immer gesagt, wir brauchen mehr Daten und nicht weniger Daten. Und was wir eigentlich pitchen, ist, dass wir sagen, hey, look, es geht nicht nur um die Menge, sondern auch die Qualität. Und recht lange hat sich das nicht so etabliert in der Industrie. Also die ersten 2-3 Jahre von der Firma haben wir eigentlich recht gegen Strom gekämpft. Wir müssen da wirklich quasi müssen etablieren und allen erklären, wieso das mega wichtig ist. Aber dann hat sich es nachher geändert und der ganze Markt hat eigentlich eingesehen, dass es skaliert einfach nicht. Du kannst nicht einfach alle Daten nehmen. Und jetzt gibt es einen riesen Gegentrend. Oder? Jetzt ist eigentlich, wie werden die besseren LLMs oder die Large Language Models noch besser? Das ist eigentlich alles durch die Datenkuration. Also das ist eigentlich der grosse Trend jetzt, wie du plötzlich mit weniger Daten noch effizienter kannst bessere Modelle trainieren. Und es gibt uns natürlich gerade mega Rückenwind.
Du hast vor zum Beispiel Audi gebracht. Welche Branchen profitieren sonst am meisten von eurer Lösung?
Wir haben viele Kunden im Bereich Robotik oder Agrar. Also wir arbeiten auch mit John Deere zusammen. Da geht es um das intelligente Sprayen der Felder. Das könnt ihr euch vorstellen, dass Bauern, die Felder haben, müssen irgendwie wissen, an welchem Tag sie sollen Pestizide sprayen, damit Pflanzen oder was auch immer sie abpflanzen, möglichst gut wachsen und irgendwie Unkraut dort ist. Und früher hat man das so ein bisschen Handgelenk mal Pi gemacht oder man hat irgendwie einen Metodienst angerufen und ein bisschen gefragt, was ist ein guter Zeitraum. Und heute macht man das relativ viel mit AI. Das heisst eigentlich, man braucht Satellitendaten oder Drohnen, die über die Felder fliegen, regulär, also alle paar Tage oder alle paar Wochen. Und dann werden die Daten ausgewertet und dann tut eigentlich das KI-Modell nicht nur sagen, wenn du sollst sprayen, sondern auch gerade noch sagt, wo auf dem Feld wie viel. Und sie brauchen nachher die Systeme direkt auf dem Traktor, oder? Dass du die Felder gerade anschaust. Du schaust das Unkraut direkt an und kannst direkt entscheiden, wo ist das Unkraut, wo ist es nicht. Und du musst eigentlich nur noch dort sprayen. Das heisst, gewisse Firmen, die wir jetzt zusammenarbeiten im Agrarbereich, haben uns eigentlich gesagt, dass sie die Pestizide können bis zu 80% reduzieren können. Was ihnen auch ein bisschen Kosten spart natürlich. Aber es geht auch darum, dass sie eigentlich etwas Gutes machen für die Umwelt.
Ja, natürlich auch Zeit sparen, oder? Dass sie genau wissen, wann, an welchem Tag, wie viel. Spannend. Und die Daten nehmen wir aus den Bildern. Satellitenbilder, Drohnenbilder, oder wie wird die KI dann gefiltert, dass sie weiss, hey, der Feldbereich braucht jetzt mehr als der, irgendwie 20 Meter daneben?
Datenbearbeitung, das läuft eigentlich alles direkt am Kunden. Also, wir haben eigentlich eine Softwarelösung, die sie sich bei sich installieren lassen. Und wir tun eigentlich auf allen Bilddaten funktionieren. Also, unsere Lösung ist relativ agnostisch. Wie das, man sich das Ganze kann vorstellen, ist eigentlich, es hat schon einen Ordner auf dem Desktop oder auf dem Laptop mit ganz vielen Bildern drin. Und sie geben da eigentlich den Ordner mit Bildern in unsere Software rein. Und unsere Software gibt dann eigentlich einen zweiten Ordner raus, der ein bisschen kleiner ist. Anhand von den Kriterien vom Kunden eigentlich gefiltert. Und die machen das wirklich mit sehr, sehr grossen Datenmengen. Also wir haben die Firmen, die verarbeiten Millionen von Bildern jeden Tag. Und wir haben jetzt auch viele Firmen, die mit Videodaten arbeiten. Das heisst, die haben Tausende von Videos jede Woche, die sie verarbeiten. Und eigentlich von diesen Videos hast du natürlich sehr viele einzelne Bilder oder gerade nacheinander. Und das Ziel ist, herauszufinden, welche von diesen Bildern sind da wirklich wichtig und was nicht.
Spannend. Und ich nehme an, ihr seid eine Softwarelösung, die als Subscription, oder wie verdienen wir das Geld?
Genau, wir sind ein sogenanntes SaaS-Startup, also Software as a Service. Und also ein Grund ist natürlich, dass es immer von den Investoren gepusht worden ist, machen das SaaS-Business, weil du Recurrent Revenue hast. Also du hast eigentlich eine Software-Subscription, oder? So wie bei Spotify oder bei anderen Services. Und wir geben eigentlich Access zu den Kunden. Sie können Software bei sich selber installieren, sie können es dann laufen lassen und sie haben einfach eine Lizenz.
Und das nehme ich auch den Preis, der variiert pro Anliegen vom Kunden, oder?
Genau, der Preis variiert recht. Wir haben auch eine Freemium-Lösung, das heisst eigentlich eine Mini-Version von der Lösung, die man gratis kann brauchen in der Cloud. Das ist für kleinere Firmen, die es ausprobieren. Und dann für grosse Firmen haben wir dann noch so Spezialpakete mit Zusatzfeatures oder auch mit extra Support. Wenn wir schon auch gemerkt haben, dass gerade grosse Enterprises gerne ein bisschen zusätzliche Unterstützung wollen. Und dann wollen wir das natürlich auch anbieten.
Wie siehst du die Chance auf dem Markt? Also besser gesagt, gibt es etwas Ähnliches?
Es gibt durchaus andere Firmen in den USA vor allem. Es gibt 2-3 Startups, die etwas Ähnliches machen. Die haben auch sehr viel Erfolg. Eigentlich, so wie wir, sind sie auch sehr schnell am Wachsen. Was ein bisschen speziell ist, ist, dass der Markt relativ neu ist, oder? Also das ganze Datenfiltern, Datenkuratieren hat es vor eigentlich 7-8 Jahren gar noch nicht gegeben. Das Ganze mit dem Deep Learning Boom, der jetzt auch rum ist. Aber die grösste Hürde, die wir normalerweise haben, ist, weil es eben vor 7-8 Jahren noch gar nichts gegeben hat, haben viele Firmen etwas Eigenes müssen entwickeln. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Firmen, die schon sehr weit sind, wie ein Tesla oder ein Waymo von Google, die haben das müssen machen. Also du kannst nicht einfach alle Daten brauchen. Du musst irgendein System entwickeln, um Daten auswählen und kuratieren. Und bei diesen Firmen ist es natürlich schwer, unsere Lösung zu verkaufen. Oder weil sie einfach sagen, hey, look, wir haben 10 Leute Fulltime oder 20 Leute, die sich nur noch um das kümmern. Aber ich glaube, jedes Jahr, wo unsere Lösung besser wird, ist der Gap kleiner. Und der Gap, der grösser wird, ist natürlich der Value, den wir providen gegenüber ihrer Lösung. Und wir glauben dann auch daran, dass es Situationen gibt, wo dann auch, also wir haben jetzt auch schon gehabt, die eine oder andere grössere Firma, die interessiert ist an unserer Lösung.
Wir meinen, ihr seid global tätig, oder? Die Kunden sind global.
Ja, Kunden sind global. Ich würde sogar sagen, der Grossteil in den USA, die Westküste. Ist schon spannend eigentlich. Man hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, zum Remote als Schweizer Startup Firmen Lizenzen verkaufen in den USA. Aber Covid hat uns dort, glaube ich, recht geholfen. Also Covid mit so einem Hate-Love-Relationship mit Covid. Einerseits hat es uns fast gekillt als Startup, weil wir dort haben müssen Fundraising machen und der Markt ist natürlich gerade down gewesen. Aber andererseits hat es allen ein bisschen es hat eigentlich alle Firmen ermutigt, ein bisschen mehr auf Videocalls zu gehen. Und dann haben wir plötzlich müssen vor Ort sein, oder? Und wir haben natürlich Kunden gehabt. Am Anfang haben wir noch Kunden gehabt in Chile, mit Kunden gehabt in Irland, Kunden irgendwie in der Westküste in den USA, auch Ostküste in den USA. Und dass wir das alles können machen, einfach mit Videocalls, ist natürlich genial, oder? Also wir eigentlich sehr viele Firmen so können closen als Kunden.
Und was habt ihr für das Kapital aufgenommen? Oder, die Investorensuche ist die, damals, aber hast du gesagt, im Covid sehr, sehr mühsam gewesen, Fundraising. Was haben wir für das Kapital aufnehmen?
Ja, wir sind dort sehr bescheiden gewesen. Also gerade während Covid, das war eigentlich unsere allererste Runde gewesen, wo wir gerade die ersten Kunden noch gelost haben. Und zuerst haben wir eigentlich, ich und mein Mitgründer mit dem eigenen Kapital, wo wir investiert haben, gelebt. Und das ist eigentlich eine 500.000 gewesen, oder? Das ist eigentlich nicht so viel in heutigen Zeiten. Aber es ist damals es ist wirklich kritisch gewesen, um die ersten 2-3 Leute zu holen und zum Vollgas zu geben.
Und eben, da habe ich jetzt auch schon viel gehört, so die Umgebung Schweiz hat schon mega viel Talent im Tech-Bereich und die Kosten wollen halt auch etwas Personal kosten, oder?
Ja, natürlich Personal kostet bei uns natürlich auch das ganze Computing, oder? Wir brauchen natürlich auch Compute, wo wir müssen, entweder in der Cloud mieten oder eigene Hardware kaufen. Und ja, das Gute ist natürlich, wir haben keine Hardware gebraucht, das wäre natürlich noch mehr gewesen. Wir sind vor allem ein Software-Startup, aber trotzdem, die Kosten summieren sich.
Sind ihr im Momentan auf Investorensuche oder hat es eine weitere Seed-Runde gegeben?
Wir haben nach der Pre-Seed-Runde eine Seed-Runde gemacht. Wir sind 2021, haben wir es geschafft gehabt, beim Y-Combinator reinzukommen. Wir sind dort einem von den ersten Batches gewesen, eigentlich von Schweizer Startups. Und ich habe mich 5-mal beworben auf Y Combinator. Das ist eigentlich eine lustige Story. Mit, glaube ich, 3 verschiedenen Ideen, oder? Immer pivoten und neue Sachen ausprobieren. Und eines hat es geklappt gehabt. Und das hat uns natürlich mega Aufschwung gegeben, oder? Also wir sind eigentlich dort, plötzlich ist das Fundraising nicht mehr so das Problem gewesen, weil einfach das ganze Ökosystem dort supportet dich extrem. Und sie haben uns eigentlich erlaubt gehabt, uns mehr aufs Produkt zu fokussieren und weniger um die anderen Themen. Und es hat uns auch geholfen gehabt, besser Fuß zu fassen in den USA. Und dort haben wir eine Seed-Runde gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich am Schauen, um vielleicht noch mehr Kapital aufzunehmen nächstes Jahr.
Für was würden wir das Geld brauchen?
Zum schneller wachsen. Es gibt mehrere Sachen, die wir jetzt identifiziert haben, wo wir das Produkt verbessern wollen. Wir haben neue Opportunitäten gefunden. Was man vielleicht noch muss sagen, ist, wir haben, während wir all die Sachen gemacht haben und das Produkt aufgebaut haben, haben wir auch ein eigenes Open-Source-Framework gemacht für sogenanntes Self-Supervised Learning. Das ist eigentlich ein Bereich im künstlichen Intelligenz-Set, wo man Modell trainieren ohne strukturierte Daten. Also quasi einfach Bilder ohne Annotationen oder ohne Zusatzinformationen kann man reinfeeden und das Modell lernt etwas daraus. Das ist ein inspiriert von, wie der Mensch lernt. Wenn du jetzt irgendwie, wenn ich dir beibringen will, was ist ein Stuhl, zeige ich vielleicht einmal auf einen Stuhl und du mehr oder weniger kannst dann irgendwie assoziieren, was ist etwas Ähnliches in einem Stuhl. Aber die meisten Modelle, die wir heute trainieren, leider, die tun wir supervised trainieren. Und das heisst eigentlich, bei jedem Beispiel muss ich dir sagen, was es ist, oder? Das heisst eigentlich, ich zeige dir einfach mal 10.000 oder 100.000 Stühle, ich zeige darauf, ich muss dir sagen, sonst lernst du es nicht. Und das ist halt ineffizient, oder? Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du Millionen Bilddaten hast, musst du zu all denen noch Annotationen haben und genau im Modell sagen, was dort drin ist. Es ist extrem teuer, weil die Annotationen müssen von Menschen gemacht werden und es skaliert natürlich auch nicht gut. Eigentlich die Idee ist jetzt, dass man wegkommt von dem. Und das ist auch sehr ähnlich, wie was jetzt im Textbereich passiert. Es ist eigentlich immer so ein bisschen ein Race im AI-Space zwischen was ist mit Texten und was ist mit Bildern, weil der Research auch ein bisschen unterschiedlich schnell vorwärts macht. Und im Textbereich dort die sogenannten GPTs, die General Purpose Transformer, die das OpenAI gross gemacht hat, die sind eigentlich immer auch self-supervised trainiert worden. Das heisst eigentlich, man nimmt einfach Daten vom Web und man tut einfach predikten, was ist das nächste Wort quasi, wo in einem Satz vorkommt. Und das musst du gar keine Annotationen haben. Das heisst, du kannst wirklich einfach alle Daten reinschmeissen ins Modell. Und wenn ich das Gleiche jetzt mache im Bildbereich, wir haben dort ein Open Source Package gemacht, wo das beliebteste ist. Wir haben über 30.000 Downloads pro Monat. Es wird fast für jeden Research Lab gebraucht. Und wir haben extrem viele Anfragen bekommen, um eine kommerzielle Lösung daraus zu machen.
Also, nicht lightly haben wir wie noch.
Es heisst auch Lightly.
Das heisst auch Lightly, ja.
Das ist ein bisschen confusing. Wir haben es auch Lightly genannt. Es ist ein Python-Framework, wo genau für die Firmen gebraucht wird. Und es ist natürlich, wir haben es immer auch intern gebraucht, oder? Wegen dem haben wir es auch open-sourced. Aber wir sind nicht davon ausgegangen, dass es so durch die Decke geht. Und wir haben jetzt extreme Growth gehabt. Also wir sind, glaube ich, wenn alles gut kommt, schaffen wir das ja vielleicht fast eine Million Downloads vom ganzen Package.
Hast du irgendwelche Tipps für Leute oder Gründerinnen und Gründer, die auch auf Investorensuche sind?
Ja, es ist natürlich immer ein bisschen individuell, oder? Was gerade die Situation ist und was man macht. Ich glaube, was uns immer sehr geholfen hat, ist, dass man sich auf eine einfache Story festlegt, oder? Was ist das eine Ding, das man machen will? Dass man ein klares Ziel hat, wie das Ganze kann skalieren kann. Und dass man sich auch gut überlegt, was für Metriken das einem wichtig sind, oder? Jetzt bei uns sind am Anfang vor allem das Volumen der Daten, die wir prozessieren, wichtig gewesen und die Anzahl Kunden und weniger vielleicht der Revenue, wenn wir einfach zeigen, dass wir viel Firmen erreichen können. Und wenn man dann ein bisschen grösser wird oder ein bisschen mehr Late Stage, ist vielleicht der Revenue auch selber wichtig. Und dann natürlich, wenn man die Story hat und die Metriken, sollte man probieren, das möglichst einfach zu verpacken, dass es auch jeder versteht, weil nicht jeder Investor ist auch irgendwie, hat einen technischen Background oder einen Background genau in deinem Bereich, oder? Und ist natürlich wichtig, dass es auch jeder versteht.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/Upbeat machen. Abonnieren ist auch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpassen ihr sicher nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, Igor, erzähl mal so ein bisschen über deinen Hintergrund. Wie genau, du hast am Anfang zwar schon ein bisschen gesagt, aber wie bist du in der Startup-Welt gelandet?
Ich bin eigentlich vor dem Studium schon recht aktiv gewesen, am Sachen selber machen. Also ich habe vor dem Studium, gerade am Ende von meinem Gimmi, habe ich mit einem Kollegen zusammen haben wir einen Online-Shop gemacht. Wir wollten eigentlich Elektronik-Sachen verkaufen, also ein bisschen Digitech. Was wir unterschätzt haben, ist die kleine Marge im Elektronikbereich. Mit dem gedacht, die Firmen, die drucken Geld, aber das ist, der Onlinehandel ist damals zumindest, ist die Marge sehr tief gewesen. Und da haben wir das ein bisschen gemacht und ein bisschen angeschaut gehabt. Und dann, während dem Studium einfach keine Zeit mehr dafür gehabt, oder? Dann andere Sachen gemacht. Während dem, Bachelor bin ich immer wieder also Hackathon-Events gegangen. Das sind so die, wirklich Programmierwettbewerbe, oder? Wo man sich trifft und irgendwie über ein Wochenende einen Prototyp macht und dann pitcht. Und dann bin ich immer an die Events gegangen. In Zürich hat es immer wieder zwei gegeben. Hack Zürich hat es gegeben. Und dann noch von der Six Group hat es auch einen gegeben. Und dann noch in den USA bin ich auch schon gesehen. Ich bin dort eingeladen worden von irgendwie Penn Apps hat das geheissen, von der University of Pennsylvania. Da bin ich, haben sie mir einfach das Flugticket gezahlt im Bachelor. Ich bin einfach der Einzige. Wir haben uns beworben als eine Gruppe, aber ich bin der Einzige, der es genommen hat. Da bin ich einfach allein übergeflogen für ein paar Tage.
Warum haben sie genau die genommen?
Ich weiß nicht, ich könnte das natürlich sagen wegen Talent, aber ich glaube, es war einfach random. Und danach bin ich auch dort, es war auch mega cool. Und dann einer von diesen Events hat mich dann zu einem Job gebracht. Also ich habe bei dem Six Hack haben wir, glaube ich, zweiten Platz gemacht. Und dann habe ich dort nach dem Bachelor ein mehr als ein Jahr gearbeitet im Innovation Lab. Das hat damals F10 geheissen und ist nachher Tenity geworden. Ich glaube, einer der Accelerator jetzt auch im Finance-Bereich.
Also das ist noch während dem Bachelor gewesen, oder bist du schon abgeschlossen?
Ich habe den Bachelor abgeschlossen, habe nachher ein Zwischenjahr gemacht. Ich eigentlich nur wollte ein Trainee-Programm machen, aber es ist ein bisschen länger geworden am Schluss. Und da habe ich dort eigentlich recht aktiv mit Startups selber zusammengearbeitet. Wir haben selber innerhalb von der SIX im Finanzbereich Prototypen gemacht. Und es war halt mega cool gewesen. Und ich bin dort ein bisschen mehr in Kontakt gekommen mit dem ganzen Machine Learning-Thema und dem ganzen KI. Und da habe ich mir eben vorgenommen, im Master vor allem mich mehr dort in diesem Bereich zu vertiefen. Und dann während dem Master selber habe ich mich ein bisschen mehr außerhalb vom theoretischen Studium bewogen. Ich habe dort beim Fachverein mitgemacht, beim AMIF, das ist von den Elektrotechnikern. Und dann mit zwei Kollegen haben wir auch immer so Start-up-Ideen rumgesponnen. Und dann, was eigentlich daraus entstanden worden ist die Idee gewesen, dass wir für andere Start-ups auch Prototypen machen. Weil wir haben immer gesagt, wir wollen Sachen bauen, aber wir haben nicht die Idee gehabt, was genau. Und dann haben wir gestartet, was jetzt Unicorn Labs geworden ist. Das ist so ein Non-Profit-Verein gewesen. Und da haben wir eigentlich für verschiedene Startups, also ich glaube von Planted, Vatorex, Kytro und andere, haben wir Prototypen gemacht. Das Format ist ähnlich wie bei einem Hackathon. Über das Wochenende und Freitag angefangen, bis am Sonntag haben wir einen Prototyp gemacht. Es hat auch für gewisse, also mit dem Anfang haben wir so gratis gemacht, und irgendwann schon etwas verlangt. Und das Geld haben wir eigentlich nur gebraucht gehabt, um cooles Essen finanzieren für die Leute. Das war eigentlich ein cooles Konzept gewesen, oder? Also du als Student bekommst ein bisschen Praxiserfahrung und hast ein Budget, zum Geld zu essen am Wochenende. Und dann haben wir das eigentlich so gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, fast 20 Prototypen gemacht von verschiedenen Startups in der Schweiz. Zum Teil jetzt recht erfolgreiche und grosse, zum Teil eine kleinere. Es funktioniert halt nicht immer.
Kitra ist zum Beispiel eins, wo Moore bei mir Gast ist. Das ist noch lustig.
Ja, kannst du Anastasia und Naomi einen guten Gruß ausrichten. Das ist eben, was wir gemerkt haben, ist, viele haben eigentlich coole Ideen, aber vielleicht nicht so das technische Know-how, um gerade einen Prototyp zu machen.
Und ihr wiederum habt das technische Know-how, aber die Idee nicht gehabt.
Genau. Und vor allem eben, das ist ein das Ding an der ETH, oder? Alle können Zeugs bauen, aber nicht unbedingt vermarkten oder haben unbedingt die Idee, was sie sollen bauen. Und dann haben wir ein bisschen zusammengebracht gehabt. Und dann eigentlich gegen Ende Studium habe ich mich einfach selber als Projekt gewagt gehabt. Ganz am Anfang war es noch gesehen richtig Fake Media Detection. Das war ein riesen Thema gewesen damals. Und wir haben beim Hack Zürich wieder mitgemacht gehabt. Wie immer, oder? Ich bin immer an die Hackathons gegangen. Haben dort sogar gewonnen gehabt und haben dort eigentlich angefangen gehabt, direkt ein Start-up zu machen. Haben leider herausgefunden, dass der Markt doch ein bisschen früh gewesen ist. Du musst dir vorstellen, das war vor 4-5 Jahren gewesen, oder? Und Deepfakes ist damals aufgekommen, aber ist, glaube bis jetzt noch nicht so ein Thema für wirklich jeden. Und wir haben ein bisschen mit verschiedenen Firmen geredet gehabt, auch mit den Medien. Und eigentlich gemerkt gehabt, was die tieferen Probleme dort im ganzen Bereich gewesen sind. Es haben immer alle gesagt gehabt, wie schlecht das es ist, dass Google und Meta alle Advertisement Revenues abzwacken, aber irgendwie selber den Content nicht richtig aufbearbeitet, oder sie verlinken ja einfach alles, aber wir bekommen das Geld und tun nicht sicherstellen, dass der Content auch stimmt, und die Medien müssen sich natürlich darum kümmern, dass alles stimmt, aber wir bekommen halt das ganze Advertisement oder nur einen Teil davon natürlich. Und das ganze Deepfake-Thema ist halt einfach zu neu gewesen, oder? Und dann haben wir gesagt, hey, probieren wir etwas anderes. Und dann haben wir, wie das halt so ist im Startup-Bereich, pivoted, neue Sachen ausprobiert, bis wir etwas gefunden haben, wo wir gedacht haben, ja, das ist's.
Und das ist jetzt Lightly.
Mhm.
Bist du auch mal am Hack and Lead gewesen, von Vim und Plus?
Ich glaube, ich bin mal gesehen, aber ich glaube, nur als Gast oder so.
Nur als Gast, ja, okay. Ja. Mhm. Weil ich bin jetzt auch zweimal bin ich da gewesen, für, einfach als Event, zu den Eventfilmen.
Ja.
Ich finde es mega spannend, so Hackathon. Es ist wirklich Freitagabend und noch am Sonntag hast du irgendein mega krasses Problem gelöst eigentlich. Und alle können profitieren.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, es ist gut, vor allem für Studenten das zu machen oder für Leute, die Sachen ausprobieren wollen, aus mehreren Gründen. Oder? Es ist das Zusammenkommen mit anderen Leuten, um sich austauschen und lernen. Der zweite Punkt ist auch, man hat etwas als Referenz, was man, glaube ich, oft vergisst, oder? Ich glaube, die meisten Leute von der ETH, die sich bewerben für einen Job, haben noch nicht mal ein Internship gemacht. Vielleicht gerade mal ein CV, wenn sie überhaupt einen haben. Und dann irgendwie ein Referenzprojekt können vorzeigen, ist natürlich extrem wertvoll, oder? Dass du ein bisschen kannst zeigen, hey, schau, ich habe schon mal etwas gemacht. Eine Mini-App oder eine Webseite oder irgendetwas, wo ein bisschen handfester ist. Und dann natürlich, das dritte ist der Spass, oder? Also, ist eine extrem coole Atmosphäre dort,
Dynamics. Und das Networking, ja. Das ist mega cool. Ja. CV ist ein guter Punkt. Welche Station in deinem CV hat dich am meisten geformt und kannst du auch jetzt bei Lightly gut wieder zurückgreifen auf die Erfahrungen, die du gemacht hast?
Ja, ich glaube, das war meine Zeit bei der Six Group. Wir hatten wirklich ein mega cooles Team gehabt und auch einen coolen Chef, wo mir extrem viele Sachen beigebracht haben, oder? Also irgendwie von Themen von Projektmanagement, Leadership-Themen, aber auch irgendwie mit Kunden reden, wie man mit anderen Stakeholdern muss reden, oder innerhalb von der Firma. Man hat auch ein bisschen selber Projekte können führen oder Sachen organisieren. Das war eigentlich eine sehr gute Station in meinem Leben. Vor allem war es ein guter Kontrast zu der ETH, oder? Weil der ETH lernst halt alles theoretisch. Du lernst irgendwie, die Sachen kannst berechnen und Formeln schreiben, aber du siehst es halt nicht so physisch, oder? Mir hat immer Witzchen gemacht, dass an der ETH viele Leute, die studieren die Informatik, aber können nicht mal programmieren, weil einfach, das ist halt wie so abstrakt alles zum Teil.
Jetzt bist du Unternehmer, Gründer und Co-CEO von Lightly. Bringt viel Freiheiten, bringt aber auch Risiken mit sich. Wie bald ist das so im Einklang?
Ich glaube, das mit den Risiken ist natürlich immer so. Wir haben gerade letztens wieder gewitzelt mit dem Co-Founder, dass eigentlich immer, wenn das Gefühl ist, es ist gut und alles ist perfekt, gibt es wieder irgendetwas anderes, was aufkommt. Es ist halt immer so eine Achterbahnfahrt. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Was halt sehr wichtig ist, dass man ein gutes Team hat, wo man sich auch drauf verlassen kann. Und wir haben eigentlich immer geschaut, dass wir den Leuten auch Ownership geben können, oder dass die Leute auch selber Entscheidungen treffen können. Und dass wir eigentlich ein Setup haben, wo wir auch gut miteinander lernen können. Und Risiken muss probieren abwägen, oder? Wie gross ist das Risiko wirklich? Was kann man machen, um es zu minimieren? Aber ich glaube, am Ende muss man einfach Instinkten folgen und Entscheidungen treffen und gehen.
Wie gross ist euer Team jetzt?
Jetzt sind wir gerade noch unter 20 Leute.
Was für ein Chef bist du?
Oh, was für ein Chef bin ich? Das ist eine gute Frage. Müsstest du wahrscheinlich das Team fragen, um die andere Perspektive
das
zu bekommen?
Das sagen alle.
Ja, ich glaube, ich bin wahrscheinlich einer, der recht hands-on ist. Also ich probiere selber auch, wenn ich Sachen sage, was die Leute sollen machen, probiere ich mir vorzustellen, wie ich es selber mache. Oder ich mache es auch selber, ich zeige es ihnen vor. Ich habe nicht gerne Leute gehabt, die mir sagen, das dümmste Beispiel ist jetzt irgendwie Business-Leute, die einem Ingenieur sagen, wie er soll coden. Wenn du selber nicht weißt, wie coden, oder? Also ich will nicht so ein Chef sein. Du zeigst dir selber vor. Und sonst probiere ich den Leuten recht Freiheit zu geben.
Das also ist nicht micromanage.
Nicht micromanage. Mhm. Ich probiere es zumindest. Mhm. Ich glaube, sonst probiere ich die Leute ein bisschen individuell. Ich habe immer so ein bisschen das Mindset, dass eigentlich alle Leute so ein bisschen wie, ich weiß, ob Sims kannst, oder das Game damals mit den Charakteren, die du aufbauen kannst und irgendwie kannst deine Punkte verteilen. Ich habe immer so ein bisschen das Mindset, dass alle Leute wie Sims-Charaktere sind. Alle haben gleich viele Punkte. Und du musst eigentlich herausfinden, wie sind die Punkte verteilt und wie kannst du die Leute am besten einsetzen. Und das ist so ein bisschen mein Mindset, oder? Also du kannst nicht alle genau gleich behandeln, musst einfach so ein bisschen individuell. Und musst halt herausfinden, wie kannst du aus jedem eigentlich einen Rockstar machen.
Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Du hast einen Mitgründer, gell?
Ja.
Wie würde er dich beschreiben?
Ah, er würde wahrscheinlich, was würde er sagen? Der Igor ist ein smarter ETHler. Ja, wir sind auch gut zusammen als Zweiten, oder? Wir sind immer wieder als Zweiten Sachen machen. Und ich glaube, es ist ein bisschen mehr als nur Partnerschaft in der Firma, oder? Es ist auch Freundschaft. Und ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Also, er hat einen Business-Background, oder? Von der HSG und ich den technischen Background von der ETH.
Passt. Perfekt, ja.
Yin und Yang.
Genau. Kannst du dich irgendeinen speziellen Milestone erinnern oder irgendeinen Erfolg, der ganz, ganz präsent ist bei dir, wo kannst du teilen?
Ja, ich glaube, also, es sind ein paar Situationen gesehen, die einfach game-changing gewesen sind für uns. Ich glaube, auch psychologisch, oder? Also, zum Beispiel das eine ist gesehen, wo wir bei Y Combinator reingekommen sind. Ich meine, es klingt jetzt einfach, als wärst du in einen Accelerator reingekommen, oder? Aber mit der Tech-Szene oder gerade im Startup-Bereich ist das damals halt oder immer noch eigentlich einer von den Besten. Und das ist eigentlich ein riesen Achievement, oder so quasi, dass du kannst zeigen, hey, look, auch wir von der Schweiz können dort mitmischen bei den grossen Player. Weil für die es nicht wissen, Y Combinator hat Airbnb, Dropbox, Cruise und Coinbase, also all die möglichen grossen Firmen eigentlich gefundet und ganz early stage und eigentlich in dieser Liga können mitwischen als ein Schweizer Startup ist halt mega cool, oder? Und es war auch so ein Moment gewesen, wo, glaub, die meisten Leute im Team das gar nicht realisiert haben am Anfang. Und alle sind so ein bisschen schockiert gewesen. Man hätte ja nie gedacht, dass das passiert. Das sind so ein bisschen die schweizerischen, sind alle ein bisschen schweizerisch, oder? Denken immer ein bisschen. Und, das ist so ein Moment, wo eigentlich mir auch gut aufgezeigt hat, dass man eigentlich viel mehr kann erreichen kann, als man eigentlich denkt.
Warum die Schweiz als Standort für euch?
Ja, ich glaube, das ist der Background von uns, oder? Wieso wir da bleiben und sind, ist vor allem das Talent. Also gerade die ETH, HSG und das Umfeld da ist natürlich top. Und wir haben auch ein mega gutes Netzwerk. Also wir sind sehr gut vernetzt mit sei es jetzt Universitäten, sei es jetzt auch Leute in der Industrie. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich nicht so haben in der Schweiz, sind Kunden. Das ist ein bisschen der Nachteil, oder, wenn du im Tech-Bereich bist. Aber wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir 2-3 Monate im Jahr eigentlich im Silicon Valley sind, wo eigentlich hauptsächlich unser Space ist. Und sonst sind wir in der Schweiz und das ist das Beste von beiden Welten. Oder? Du kannst eigentlich übergehen, kannst an Events gehen, kannst Leute treffen, kannst Networking machen, kannst Sales machen, aber kannst nachher wieder zurück in die Homebase, wo die Leute können, produktiv arbeiten können, wo du ein anderes Environment hast. Und ich glaube, langfristig werden wir schon Offices auch im Ausland haben. Und es kann ja sein, dass natürlich einer von uns beiden Mitgründern übergeht. Wo genau müssen wir noch schauen. Aber ich glaube, das ist etwas, was man halt einfach macht.
Und im Moment ist es so, dass ihr euch wie abwechselnd, jemand ist mal dort, jemand da, oder gehen ihr beide einmal?
Es ist ein Mix. Also wir sind auch schon das zweite dann gesehen, gerade irgendwie für Fundraising oder für Themen. Jetzt in der letzten Zeit haben wir es ein bisschen abgewechselt, weil es funktioniert eigentlich auch recht gut, dass man allein geht. Das ist halt die Company ein bisschen produktiver, oder? Weil natürlich beide Founder gerade umgefahren sind und Silicon Valley ist ja gross. Ich habe ja naiverweise immer gemeint, Silicon Valley ist so eigentlich wie Zürich, so eine Stadt, wo du laufst um und irgendwie laufst eine Straße weiter, da hast Google, eine Straße weiter, da hast Microsoft und dann gehst du schnell irgendwie in den Apple Store nebendran. Aber nein, es ist eigentlich, du nimmst das Auto fast 20 Minuten, dann bist du bei Google, dann fast 20 Minuten bist du bei Microsoft. Und also du bist halt recht oft auch im Auto und irgendwie entweder im Uber oder halt im Auto, das du gemietet hast und fährst umeinander. Und irgendwie, wenn zwei Gründer die ganze Zeit mit Kunden besuchen und umfahren, ist nicht so produktiv.
Wie so, jetzt gerade in dem Bereich Reisen, Arbeiten, wie leidet da das Privatleben darunter? Jetzt, wenn du gerade mal so 2-3 Monate im Silicon Valley bist?
Ja, ich habe eine Frau. Also sie findet es natürlich nicht immer so cool, wenn ich dann lang weg bin. Aber ich tue sie mit IBC in Planung, oder? Also wir schauen das zusammen an, wenn ist ein guter Zeitpunkt für sie auch, wo das passt. Und ich probiere eigentlich nicht länger als 3-4 Wochen am Stück zu gehen. Ich bin recht gesegnet, zum Glück, mit wenig Jetlag. Also ich kann gut einmal für eine Woche gehen. Ich glaube, meine Mitgründer und andere Leute, die ich kann, haben es ein bisschen schwerer. Dann ist es so irgendwie, du brauchst schon eine Woche zum Adjustieren und dann, wenn du schon wieder zurückgehst, ist es natürlich auch nicht gut. Von dem her habe ich eigentlich auch kein Problem, zum einfach mal eine Woche gehen und etwas machen. Und ja, das wird natürlich alles einfach geplant im Voraus, oder? Also meistens schon mindestens eine Woche, einen Monat vorher.
Wo führt der Weg für euch nachher? Was ist so eure Vision so für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Ja, ich glaube, das Grundziel ist eigentlich von uns, dass wir den ganzen Space vorwärts treiben, oder? Also eigentlich das, was jetzt im Language, also in dem LLM-Space, wie man sagt, oder passiert ist mit den ganzen ChatGPT und Gemini und allen möglichen Modellen, das wollen wir eigentlich in den Computer Vision-Bereich auch bringen, dass eigentlich alle Leute können profitieren von dieser Technologie, oder? Weil ich glaube, heute eigentlich Chatbots sind inzwischen angekommen. Ich glaube, die meisten brauchen es. Wir haben ja gerade vorhin noch diskutiert gehabt, dass auch im Tonbereich oder Podcastbereich gibt es neue Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das Gleiche geht jetzt noch viel, viel weiter im Videobereich und im Bildbereich. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen Teil davon sein, oder, dass wir das Ganze vorwärts treiben können. Und natürlich wachsen als Firma, während wir das erreichen.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Was hast du für Tipps an junge Gründerinnen und Gründer?
Das Wichtigste ist wohl, sucht euch ein Topic, wo ihr auch selber passionate sind. Also tut nicht irgendwie etwas machen, weil ihr nur den Business Case seht. Es gibt Leute, die das können, aber viele können das nicht. Und ich glaube, was halt wichtig ist, du brauchst die Passion durch die Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Oder ich meine, du wirst immer Ups und Downs haben und wenn du natürlich beim ersten Down gerade aufgehst, weil einfach du hast persönlich gar keine Motivation dran, es zu schaffen, ist vielleicht auch nicht ideal. Und das ist vielleicht eine Sache, wo bei uns recht hilft, oder dass wir da selber motiviert sind. Also zum Beispiel auch das Problem, das wir mit Lightly eigentlich lösen, das habe ich auch selber gehabt vorher. Oder ich eigentlich selber müssen Daten kuratieren, hat viel Zeit verbracht damit und es ist eigentlich nicht ein cooler Job gewesen, es hat sehr viel Zeit gebraucht. Und eigentlich die Leute zu empowern, jetzt zum effizienter sein, ist eigentlich mega cool.
Igor, danke vielmals für das spannende Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg mit Lightly.
Danke, Fabio. Es war mega cool gewesen und danke, hast du mich gehabt.
Sehr, sehr gern. Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Schöne Woche. Tschüss zusammen.